SWR 2 am Samstagnachmittag. Die erste Fremdsprache, die sie gelernt hat, war Hochdeutsch. Über kleine Sprachen hat sie promoviert, hat als Journalistin gearbeitet und beim NDR gekündigt, um das meistverkaufte Buch des Jahres 2015 zu schreiben. So könnte man den Lebenslauf von Dörte Hansen beschreiben. Ohne all das, was ein Leben und auch ihre Bücher erst interessant macht und worüber wir gleich sprechen werden. Der Bestseller war natürlich Altes Land. Danach kam Mittagsstunde, das auch ein großer Erfolg wurde. Mit Mittagsstunde ist Dörte Hansen kommende Woche beim Eifel Literaturfestival zu Gast. Und wegen der Pandemie gibt's die Lesung auch als Livestream. Ein Glück für die vielen Fans, die weit weg wohnen. Frau Hansen, herzlich willkommen bei SWR 2 am Samstagnachmittag.
Ja, hallo.
Ist das Streamen für Sie als Autorin auch ein Glück?
Ach, es ist ein Glück, würde ich nicht sagen. Es ist eine Notlösung. Das bleibt es natürlich auch, weil es einem immer wieder vor Augen führt, was einem eigentlich fehlt, nämlich der Kontakt zu realen Menschen. Also es ist eine Krücke, würde ich sagen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie, um den zweiten Roman schreiben zu können, aufhören mussten, mit dem ersten unterwegs zu sein. Mhm. Wie ist das im Moment? Arbeiten Sie an einem neuen Roman?
Ja, das tue ich. Deswegen ist mir dieser Lockdown ganz recht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zwar auch bedrückend und könnte langsam wieder ein bisschen mehr Leben im Leben haben, aber für mich als Autorin im Moment ist das perfekt, weil ich mich zurückziehen kann und nichts anderes tun will. Und trotzdem merke ich, ich freue mich dann wirklich wieder loszukommen und mal nach Prüm zu fahren zum Beispiel. Das wird wirklich ein Highlight, weil man so lange nicht unterwegs war und darauf freue ich mich. Also da mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Ich denke dann nochmal wieder über Mittagsstunde nach, obwohl ich in ganz anderen Stoff tief drin bin. Aber das ist einfach so eine schöne Perspektive, da mal wieder rauszukommen und unter Leuten zu sein.
Verraten Sie uns ein kleines bisschen, worum es in dem neuen Buch geht und wo es spielen wird?
Ein kleines bisschen kann ich verraten, ja, das wird wieder hier oben spielen, aber nicht auf dem Festland, sondern auf einer Insel, auf einer fiktiven Nordseeinsel. Und sehr viel mehr könnte ich noch gar nicht sagen, weil ich tatsächlich erst immer beim Schreiben wirklich entdecke, wo die Reise hingeht. Also es ist immer eine Fahrt ins Blaue.
In der Eifel gehen Sie nochmal auf die Mittagsstunde zurück, beamen sich da rein. Darin geht es ja um das Verschwinden eines Dorfs, den Verlust alter Strukturen. Ingvar Feddersen kehrt in sein Dorf zurück, um sich um seine Großeltern zu kümmern, die ihn großgezogen haben. Das Dorf hatte er verlassen, um in Kiel zu studieren, zu promovieren. Und er meint, er muss deshalb was gut machen. Das ist einerseits, so wie ich das verstanden habe, das Gefühl des Verrats. Andererseits fühlt er sich in der akademischen Welt immer auch noch fehl am Platz. Wollten Sie von dieser Spannung der unterschiedlichen Milieus erzählen und kennen Sie das vielleicht auch selber ganz gut?
Ja, ich wollte davon erzählen. Ich glaube, dass diese Perspektive bisher noch nicht so häufig beschrieben worden ist. Dieses Gefühl, man kommt aus einem Dorf, man weiß, man muss da unbedingt weg. Das geht ja ganz vielen jungen Menschen auf dem Dorf so, jedenfalls in der ersten Zeit des Erwachsenwerdens. Und dann springt man los und weiß aber überhaupt nicht, wohin. Und das passiert meinem Ingvar Feddersen. Also er weiß, dass er im Dorf nicht bleiben kann oder will. Er will studieren, er will was anderes machen. Aber wo er eigentlich hin will, das weiß er nicht. Und er muss tatsächlich erst wieder eine Menge über sich und auch über dieses Dorf erfahren, um das dann nachher herauszufinden. Und ich kenne das tatsächlich auch, vor allem auch dieses Gefühl, ein Dorf zu verlassen und trotzdem zu wissen, das ist kein Verrat oder das heißt jetzt nicht, dass ich mich für was Besseres oder für was ganz anderes halte, sondern es ist einfach meine Lebensentscheidung. Und für ihn ist das nun besonders schwierig, weil alles auf ihn gesetzt hat. Dieser Gasthof, der geht nur weiter, wenn er ihn übernimmt. Und da er das nicht tut, hat er sehr stark das Gefühl, dass er so eine Art Fahnenflüchtiger ist.
Ingvar Feddersen sagt ja, die Menschen vom Land erkennen sich, wenn sie sich in der Großstadt begegnen. Ein Name sei wie ein Schlüsselloch. Warum haben Sie ihn denn Ingvar genannt?
Ja, das ist wirklich ein Schlüsselloch. Wenn ich einen Namen höre wie Ingvar Feddersen, dann weiß ich ganz viel über die Person. Dann weiß ich zum Beispiel, dass sie aus dem Norden kommt, wahrscheinlich aus Nordfriesland. Dann weiß ich auch, dass die Person ganz sicherlich nicht in der Stadt aufgewachsen ist und dass sie eventuell platt spricht. Also man kann das ein bisschen einkreisen oder ziemlich eingrenzen. Das sind diese Schlüssellochnamen, diese Zen. Also bei Dörte Hansen ist es nicht viel anders übrigens.
Warum schreiben Sie eigentlich so gern übers Land? Weil Sie es so gut kennen oder steckt da noch mehr dahinter?
Ich weiß gar nicht, ob man sich das so aussucht, ob man sich einfach hinsetzt als Schriftstellerin und sagt, ich möchte jetzt über das Land schreiben, sondern die Themen finden einen ja so ein bisschen eher so als umgekehrt. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir ein Thema aussuche oder ob ich immer wieder auf das Thema kommen. Ich glaube, ich bin offensichtlich mit dem Thema Landleben noch nicht ganz fertig. Das war ich jedenfalls nicht. Jetzt versuche ich ja, über eine Insel zu schreiben. Mal gucken, ob ich damit dann mal fertig bin. Aber es ist eine große Auseinandersetzung natürlich mit den großen Lebensfragen, die man hat. Und ich kläre diese Fragen offensichtlich gerne schreibend.
Rhythmus und Klang sind Ihnen beim Schreiben sehr wichtig. Sie nutzen aber auch Landschaftsbeschreibungen, um eine sprechende Atmosphäre zu schaffen. Das liest sich sehr ausgeruht. Man kann sich so richtig beim Lesen da rein vertiefen. Wie gehen Sie denn beim Schreiben vor? Fließt es so, wie sich's dann liest?
Ach, das wäre schön. Das wäre schön.
Also ja, aber es kommt so leicht.
Ja, genau. Aber das ist vielleicht so ähnlich wie beim Tanzen. Ne? Wenn es leicht aussieht, dann ist es eben harte Arbeit. Es ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich jede Silbe abringe. Und ich nichts ersehne ich so wie so einen Schreibflow. Aber auf den warte ich jetzt mein ganzes Berufsleben schon vergebens. Also auch als Journalistin ist da nie was geflossen, sondern immer nur so getröpfelt. Und ich fürchte, das wird so bleiben. Das heißt ja immer, man schreibt mit Herzblut, aber ich würde sagen, ich schreibe mit Knochenmark. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr mühsam. Wenn ich es lese, denke ich nachher auch, mein Gott, was war denn jetzt daran so schwer? Aber ja, ich tue mich sehr schwer. Also ich bin keine, die einfach mal sowas raushaut, sondern ich prökel da wirklich an jedem Wort, an jeder Silbe unendlich lange.
Welche Rolle spielt denn die Landschaft generell für Ihre Geschichten oder auch das ganz bestimmte Dorfmilieu? Ich meine, Sie haben gerade schon gesagt, ne, Nordfriesland, das erkennen Sie sofort, aber es ist ja trotzdem auch eine universelle Geschichte, oder?
Ja, ich glaube ja schon ein bisschen an diese Prägung auch durch Landschaften. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man hier oben zum Beispiel jetzt lebt. Wir haben ja immer sehr, sehr viel Himmel, sehr viel Gegend hier. Wir sind in einer absolut horizontalen Landschaft. Und ich habe den Eindruck, dass man schon auch geprägt wird durch die Umgebung, in der man aufwächst. Und jedenfalls ist es eine Annahme, die man in der Literatur ganz gut umsetzen kann. Also meine Figuren sind immer sehr geprägt von ihrem Umfeld und die Landschaft spielt eigentlich immer mit. Das ist meine Nebendarstellerin auf jeden Fall in meinen Büchern, würde ich sagen.
Ein Dorf ist ja ein Mikrokosmos. Ihre Figuren sind sehr klar gezeichnet. Jeder hat in diesem Kosmos auch seinen Platz und seine Funktion. Wie haben Sie Ihr Dorf jetzt in Mittagsstunde zum Beispiel zusammengesetzt? Kam da eins zum anderen oder waren das so bestimmte Funktionstypen? Ich brauche so einen, brauche so einen, brauche so einen.
Ja, es fängt natürlich genau so an, dass ich mich frage, wen brauche ich oder welche Geschichte will ich erzählen oder welche kleinen Stränge will ich erzählen. Und dann kommen sie so langsam aus der Deckung. Also es beginnt mit einer Figur, die erste war Ingvar Feddersen zum Beispiel. Und dann wie in so einem Chor, wo dann nach und nach alle auf die Bühne kommen, kommen sie so nachher aus der Deckung nach und nach. Und manche lassen sich ganz schön bitten und andere, die zeigen sich relativ schnell. Aber am Anfang steht tatsächlich die Frage, wofür brauche ich diese Figur? Was will ich mit ihr erzählen? Wofür steht sie? Und wenn ich das weiß, dann wird sie so langsam ein bisschen klarer.
Zu Hause mit Ihrer Familie sprechen Sie Plattdeutsch, habe ich gelesen. Sie haben sich wissenschaftlich mit kleinen Sprachen beschäftigt. Auch in Ihren Romanen gibt es immer mal wieder Sätze auf Platt, die man aber Gott sei Dank auch als Süddeutscher gut verstehen kann. Was können kleine Sprachen, was die Hochsprache nicht kann?
Sie können Nähe erzeugen. Das ist das, was Sie wirklich besser können als die großen Sprachen. Also ich könnte natürlich alles, was ich an Informationen loswerden will, kann ich einigermaßen auf Hochdeutsch ausdrücken. Aber ich kann nicht dieses Verbindende, dieses sagen, wir sind eine Gruppe, wir gehören zusammen, dieses Familiengefühl. Es ist wie so eine Art, man kann sagen, Hochdeutsch ist vielleicht so eine Art Büro und Plattdeutsch ist in das Wohnzimmer. Also das ist ein nicht offizieller Raum, auch ein bisschen geschützter Raum und das können diese kleinen Sprachen besser ausdrücken.
Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Sie haben einen Vertrag beim Norddeutschen Rundfunk auslaufen lassen, um schreiben zu können. Ganz schön mutig.
Ach ja, das klingt immer so mutig, das war es eigentlich nicht. Oder umgekehrt, ich habe immer gerne freigearbeitet, auch als Journalistin. Ich war eigentlich die kürzeste Zeit meines Berufslebens festangestellt. Meistens war ich frei und meistens war es dann so, wenn ich festangestellt war, dann hatte ich nach einigen Jahren keine Lust mehr, sondern dachte, ich will wieder raus als Autorin, wieder frei arbeiten. Von daher hatte ich das schon mal gemacht und das war für mich jetzt nicht so ein großer Sprung. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich weiter als freie Journalistin gearbeitet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es so verwegen war. Jetzt im Nachhinein denke ich auch manchmal, boah, bist du irre. Aber weil man ja auch nicht weiß, dass es funktioniert, also beziehungsweise niemand glaubt, dass es funktioniert. Ich habe so häufig von Kolleginnen und Kollegen gehört, als ich dann mal damit rausgerückt bin, dass ich nun ein Buch schreibe. Aber du weißt schon, dass du davon nicht leben kannst. Das weiß jeder. Also das, was mir passiert ist, das ist eben dermaßen unwahrscheinlich. Von daher war es wahrscheinlich schon so ein bisschen irre und ich habe mir wahrscheinlich in meiner Unbedarftheit da nicht genug Gedanken gemacht, sonst hätte ich es nicht getan.
War das eigentlich reines Glück oder hatten Sie den richtigen Riecher, dass Sie damals so voll im Landlusttrend lagen? Denn das passte ja eigentlich perfekt zusammen.
Der war eigentlich schon so ein bisschen durch. Mein Buch ist auch eine Reaktion auf diese ganze Landlustbewegung gewesen. Das erste Buch, ne? Altes Land, weil mich so provoziert hat, dass eine Zeit lang alle, also sehr viele Menschen aus der Stadt aufs Land zogen und dann anfingen, über das Land Bücher zu schreiben. Und das waren häufig Menschen, die sich auf dem Land gar nicht besonders gut auskannten, die dann plötzlich die Deutungshoheit hatten übers Land. Und es hat mich geärgert, wie die Landleute in diesen Büchern dargestellt wurden. Immer so total sympathisch, aber schon ein bisschen schlicht in der Birne und ein bisschen ja putzig und so weiter. Ja. Und das hat mich so provoziert und ich habe mich dann gefragt, was denken eigentlich die Leute auf dem Land über diese ganzen Städter, die da ankommen und jetzt plötzlich 3 Schafe kaufen und meinen, sie wüssten, wie Landwirtschaft funktioniert und habe mir diesen Blickwinkel umgekehrt vorgestellt. Und das war eigentlich eine Grundidee für Altes Land. Also von daher war das eigentlich schon eine Reaktion darauf.
Aber der Erfolg hatte bestimmt auch diesen Trend noch mit als Vater und dann vielleicht auch, dass Sie dagegen angeschrieben haben, also vielleicht beides. Aber Erfolg in der Literatur ist ja so eine zweischneidige Geschichte. Zum einen kann man dann endlich mal vom Schreiben leben, zum anderen rümpfen die Feuilletons ja dann immer gleich die Nase, wenn jemand so richtig Erfolg hat. Ist Ihnen das wurscht?
Das ist dieser Makel der Lesbarkeit, den man Bücher vielleicht haben, ne? Oder das Verkaufen. Ach, glücklicherweise denkt man beim Schreiben darüber nicht nach. Oder man hat auch nicht unendlich viele Register und könnte sagen, na gut, wenn mich das jetzt stört, dann muss ich halt mal so ein bisschen vielleicht komplizierter schreiben oder spröder schreiben und so weiter. Sondern ich kann sowieso nur schreiben, indem ich komplett ausblende, dass das irgendwann mal ein Buch wird, das Menschen in die Hand nehmen und lesen. Sondern es bleibt meine Geschichte. Und in dem Moment, wo man es dann veröffentlicht, dann ist dieser große Schock da. Oh, jetzt wird es ja gelesen. Ich kann damit gut leben.
Also es ist auch für Sie überhaupt kein Druck, dass Sie jetzt eigentlich mit dem nächsten Buch auch wieder einen Bestseller abliefern müssen?
Den muss ich wirklich ausblenden. Ich muss das wirklich komplett ignorieren. Ich schreibe wie in so einer Blase und versuche, mich wirklich von diesem Gedanken fernzuhalten. Denn sonst blockiert es wirklich schon sehr. Und eigentlich denke ich, ich muss ja auch nicht. Ne? Es kann ja auch sein, dass dieses Buch eben nicht so vielen Leuten gefällt. Hauptsache mir gefällt. Also man muss so überzeugt sein von dem, was man schreibt. Man muss sich schon warm anziehen. Und ich muss vor allem ehrlich zu mir selbst sein. Also ich muss genau erkennen, schreibe ich jetzt irgendwas, weil ich glaube, das könnte jemandem gefallen oder das ist doch damals so angekommen, wenn man merkt, dass man in die Richtung denkt, dann muss man sofort abbrechen und anders wieder rangehen.
Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß in erster Linie beim Schreiben. Wie alle unsere Gäste auf diesem Sendeplatz haben Sie einen Musikwunsch frei und Sie haben sich auf eine Leierkastenmelodie von Dota Kerr und Hannes Wader gewünscht. Ja. Warum das?
Ach, das ist so ein Lied, da kann ich 3 Künstler und Künstlerinnen, die ich bewundere, auf einen Streich sozusagen genießen. Also ich finde, Dota Kerr ist eine tolle Liedermacherin. Ich höre seit 40 Jahren die Lieder von Hannes Wader und ich finde die Gedichte von Mascha Kalecko wunderbar. Und wenn das alles 3 zusammenkommt und dann so ein Lied dabei rauskommt, dann ist das ein Treffer.
Vielen herzlichen Dank, Dörte Hansen. Alles Gute, wie gesagt. Dankeschön. Und wenn Sie noch mehr von Dörte Hansen hören und auch sehen wollen, am kommenden Freitag, 23. April um 20 Uhr, ist sie live zu erleben beim Eifel Literaturfestival. Karten für den Livestream der Veranstaltung gibt es noch. Und hier auf eine Leierkastenmelodie.